Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause und reden nach wie vor über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir haben heute mal ein Thema mitgebracht, das man eigentlich ganz kurz und knapp mit einem Wort beschreiben kann. Es soll heute mal um Direktaufträge gehen. Wir wollen zunächst mal klären, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff und wo spielt ein Direktauftrag in der Vergabepraxis möglicherweise eine Rolle und wo spielt er vielleicht auch neuerdings eine Rolle. Also das sind Themen, die wir mal abgrasen wollen. Ich würde aber zunächst mal, Roman, vielleicht an dich abgeben und einfach mal um eine Definition bitten. Was ist eigentlich klassischerweise ein Direktauftrag?
Ja, danke, Andreas. Ich kann es jetzt ganz kurz mit einem Satz sagen. Ein Direktauftrag ist kein Vergabeverfahren. Das ist ganz spannend. Man findet es in der VBA im 3a Absatz 4 geregelt. Und da steht eigentlich ganz lapidar drin, Bauleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 3.000 Euro ohne Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden, in Klammern Direktauftrag. Also ein Direktauftrag ist eine Beschaffung ohne Vergabeverfahren.
Ich denke da an den Telefonhörer, man ruft an und sagt, ich hätte gern mal ein Haus bestellt bei Ihnen bis morgen.
Für 3.000 Euro.
Zum Beispiel.
Nein, also das ist genau der Witz. Darum hat das bis vor, ich sage jetzt mal, einem Jahr überhaupt keine Rolle gespielt und niemanden interessiert. Das war wirklich die Lappalie, wo jemand gesagt hat, eine Leuchte tauschen. Wo man vielleicht auch bei den Beschaffungen, die keine Bauleistungen sind, gesagt hat, geh mal in den Schreibwarenladen, hol mal 50 Kugelschreiber. Uns gehen die Kugelschreiber aus oder die Bleistifte oder das Papier oder Banalitäten bis zu sehr, sehr kleinen Werten. Im Zuge der großen öffentlichen Mittel aus Sondervermögen und dem großen Druck, insbesondere bei Bauvorhaben, hier schnell zu beschaffen, hat das aber eine gewaltige Bedeutung bekommen. Ein Beispiel ist jetzt aus dem Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums. Da gibt es ja inzwischen einen Erlass. Und in diesem Erlass ist geregelt, dass bei Liefer- und Dienstleistungen bis zum Schwellenwert als Direktauftrag beschafft werden kann. Also vollständig ohne Vergabeverfahren. Also ich sage es vielleicht noch etwas krasser. Im Liefer- und Dienstleistungsbereich, im Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums, gibt es unterhalb des Schwellenwerts kein Vergabeverfahren mehr. Und für Bauleistungen gilt es nicht bis zum Schwellenwert, da gilt es nur bis zu 1 Million. Also bis zu 1 Million Euro und ich sag mal, da kann man schon ein Einfamilienhaus bauen. Da würde das gehen. Ich greife zum Telefonhörer und bestelle ein Stück Einfamilienhaus. Da könnte man jetzt ohne Vergabeverfahren bis zu 1 Million einen Auftrag erteilen und ab 1 Million bis zum Schwellenwert hat man jetzt eine freie Wahl. Aber heute soll es nicht um die freie Wahl gehen, heute soll es um den Direktauftrag gehen. Und jetzt die Frage, wie stelle ich mir das denn tatsächlich vor? Also ist der Telefonhörer realistisch? Thorsten, hältst du das für einen Weg, den du dir vorstellen kannst für Bauleistungen bis zu 1 Million?
Also die Vorstellung fällt natürlich schwer, aber man gewöhnt sich langsam dran, weil der Direktauftrag, wie du es schön beschrieben hast, bisher wirklich so ein Schattendasein geführt hat, eben wirklich nur für Kleinstes, aber es gibt jetzt neue Möglichkeiten und im Prinzip läuft es drauf raus. Ich habe kein Vergabeverfahren, ich kann also einfach einkaufen, so wie wir es als Private auch tun würden. Es kommt noch das große Aber dazu, aber ich muss natürlich trotzdem als öffentliche Stelle mich ans Haushaltsrecht halten. Das heißt, so ja nicht ganz unwichtige Vorgaben wie Sparsamkeit, vernünftiger Umgang mit Mitteln, der gilt natürlich trotzdem und an das muss ich mich halten. Und da ist jetzt dann eigentlich die spannende Frage, wie schaffe ich es, wenn ich vergaberechtlich, wir haben gerade gesagt, kein Vergabeverfahren, komplett frei bin und ich kann einfach nur mir das Produkt, den Hersteller, den Verkäufer rauspicken, den ich haben will und einfach einkaufen. So wie wir es privat auch tagtäglich tun. Wie kann ich dann noch sicherstellen, dass eben eine öffentlich-rechtlich notwendige Sparsamkeit und ein vernünftiger Umgang mit Mitteln dann noch gewährleistet wird. Und das ist, glaube ich, jetzt die spannendste Frage, die auf viele zukommt. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, fällt es natürlich im Moment noch sehr schwer, sich vorzustellen, dass jemand einfach einen Hörer in die Hand nimmt und sagt, gelbe Seiten auf, ich nehme eine Baufirma und bestelle jetzt einfach für 1 Million ja, mein Häuschen.
Aber da muss ich ja sagen, vielleicht muss man auf die Begriffe der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nochmal das Augenmerk lenken. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit heißt ja nicht, stets den billigstmöglichen zu nehmen, sondern heißt ja nur, nicht unvernünftig, unwirtschaftlich oder verschwenderisch zu sein. Um jetzt mal ein alltägliches Beispiel zu bringen, wenn ich weiß, dass bei dem Discounter meiner Wahl üblicherweise ein Produkt, das ich kaufe, günstig ist und ich dadurch bei einem normalen Supermarkt, der kein Discounter ist, das Sonderangebot, das mal eine Woche noch günstiger wäre, verpasse, würde ich nicht sagen, dass es unwirtschaftlich oder verschwenderisch ist. Und um das jetzt auf die Bauleistung zu übertragen, wenn ich Erfahrungen habe, Erfahrungssätze, sei es über Quadratmeteransätze oder ähnliches, weil ich ein solches Vorhaben in einem regulären Verfahren zeitnah auch durchgeführt habe, wenn ich daraus jetzt Erfahrungssätze ableite und zu dem Ergebnis komme, dass das, was ich jetzt im Begriff bin, per Direktauftrag zu beauftragen, nicht völlig außerhalb des Rahmens sich bewegt, dann halte ich das für machbar.
Ja, bin ich komplett bei dir. Genau genommen ist es ja auch im Vergaberecht nicht so, dass wir den billigsten nehmen müssten. Da steht ja auch der Begriff der wirtschaftlichste drin. Wir leben es nur an vielen Stellen anders, weil es den Vergabestellen einfach viel leichter fällt, am Schluss bei einer Submissionsreihenfolge den zu nehmen, der den niedrigsten Eurowert hat. Dann macht es die Wertung leicht und es hat sich so ein bisschen eingebürgert. Vielleicht auch eine gewisse Unsitte, die dazu geführt hat, dass wir an manchen Stellen nicht die Qualität bekommen, die wir wollen. Und wie du es schön beschrieben hast, nach dem Haushaltsrecht, es geht nicht darum, den billigsten zu finden, sondern einen, der es für einen vernünftigen Preis solide macht. Und das muss ich am Ende dokumentieren. Und das ist die Schwierigkeit, von der man jetzt steht. Aber diese Hürde ist eigentlich gar nicht so groß, wie man es zunächst meint, weil ich kann ja relativ gut dokumentieren, also ich sage jetzt mal Thema Internetrecherche oder du hast gerade gesagt Preisdatenbanken, auch das ist beim Bauen ja nichts Ungewöhnliches, dass größere Vergabestellen Datenbanken haben mit bisherigen Vergaben, wo ich weiß, was einzelne Positionen dem Standardleistungsbuch nach kosten und dann kann ich relativ gute Kostenschätzungen machen und schauen, ob mein Angebot wirklich den normalen Rahmen einhält. Und dann ist die Überlegung ja letzten Endes auch dahinter, dass der Direktauftrag für den Steuerzahler vielleicht allein dadurch wirtschaftlicher wird, dass selbst wenn der Auftrag dann 3% teurer ist, man sich die Kosten fürs Verfahren spart und man auch deutlich schneller ist. Und das ist ja auch ein großer volkswirtschaftlicher Wert, den man damit einbringen kann. Wichtig bleibt dann halt vielleicht noch, dass man trotzdem sicherstellt, dass Vergabestelle eine Streuung beizubehalten, denn es gilt natürlich dann an der Stelle ganz massiv zu verhindern, dass dann ja nach dem alten Grundsatz bekannt und bewährt ein königlicher Hoflieferant installiert wird, der dann einfach alle Aufträge abgreift und da gilt es natürlich dann Mechanismen einzuziehen, die so etwas verhindern.
Aber ist dann der Begriff Direktauftrag nicht doch irgendwie Etikettenschwindel? Also wir haben jetzt am Anfang gesagt, also Direktauftrag heißt kein Vergabeverfahren. Wir haben das plakative Beispiel mit dem Telefonhörer gebracht. Jetzt haben wir doch gerade festgestellt, naja, es gibt aber dennoch das Haushaltsrecht. Es gibt das Streuungsgebot. Es gibt eben Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit. Ich muss das dokumentieren. Das Stichwort Dokumentation ist gerade eben gefallen. Das heißt, eigentlich macht sich doch die Verwaltung jetzt schon wieder durch Verwaltungsvorgaben den Direktauftrag als solchen kaputt. Also genau genommen, es ist kein Vergabeverfahren, aber es ist so eine Art verwaltungsinternes Verfahren, das ich trotzdem irgendwie einhalten muss, um am Ende auch belegen zu können, dass der Direktauftrag zumindest den Haushaltsgrundsätzen entspricht. Also deswegen meine ganz provokative Frage, ist es dann wirklich ein so typischer Direktauftrag oder ist es nicht doch eigentlich so eine Art Vergabeverfahren nicht ganz, aber sowas Ähnliches zumindest, was ich da durchführen muss, bevor ich dann zum Hörer greife und bestelle.
Das würde ich nicht sagen. Es ist nämlich deutlich formloser. Also ich kann mir das wirklich so vorstellen. Rechtlich wäre das jetzt heute kein Problem mehr. Dein Beispiel mit dem Telefonhörer. Jetzt mache ich es mal nicht ganz so plakativ und zugespitzt. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe ein Gebäude. Lass es ein Unterkunftsgebäude der Bundeswehr sein. Da sind 150 Stuben. Und das ganze Gebäude soll einen Überholungsanstrich bekommen, innen die Stuben. Und jetzt kann ich tatsächlich sagen, ich nehme einen Grundriss und den schicke ich einem Maler, einen Maler, von dem ich weiß, der ist geeignet, alles andere wäre Quatsch. Den kenne ich aus anderen Verfahren, dessen Preise kenne ich vielleicht auch. Oder ich kenne jedenfalls die Preise, die üblich sind für einen Quadratmeter Überholungsanstrich. Und dann schreibe ich dem nicht mehr als, hier ist der Grundriss, ich habe dich bei der Wache angemeldet. Fahr morgen hin, schau dir das Gebäude an und schreib mir ein Angebot. Und dann bin ich in der komfortablen Situation, das ist der zweite Vorteil des Direktauftrags, ich darf selbstverständlich nachverhandeln. Ich bin in keinem formalen Verfahren. Der schickt mir dann ein Angebot und das gefällt mir nicht, weil da zum Beispiel Komponenten drin sind, die ich nicht möchte, weil ich sage, mein Gott, das ist nicht so schlimm, das mache ich da nach jedem dritten Rekrutenjahrgang, da reicht es einmal neu zu beschichten, da brauche ich nicht zwei und keine Grundierungen, vielleicht fehlen aber auch Dinge. Und dann kann ich mit dem sprechen und kann sagen, nee, neues Angebot, überarbeit das, so wie ein Privater es auch machen würde.
Also du siehst, es ist trotzdem schon deutlich, deutlich freier. Vielleicht auch nochmal ein anderes Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, man macht wirklich Vergabeunterlagen selbst. Also man kann es so machen, wie es Roman gerade beschrieben hat, man muss es aber auch nicht. Also man kann im klassischen Verfahren bleiben, man erstellt Verträge, schickt jemanden zu und sagt, gib mir ein Angebot ab, füll das Ganze aus und dann entscheidet man sich, ich nehme dich oder ich nehme dich nicht. Selbst dann sehe ich noch eine Erleichterung. Man kommt natürlich dann schon sehr, sehr nahe, zum Beispiel an eine freihändige Vergabe ran. Aber der entscheidende Punkt ist, bis wohin waren denn bislang freihändige Vergaben zulässig. Das waren meistens auch sehr, sehr enge Grenzen. Im Prinzip muss ich das Verfahren ja dann doch wirklich vergleichen, zum Beispiel mit einer öffentlichen Ausschreibung, mit einem offenen Verfahren. Und wenn ich solche Verfahrensweisen jetzt gegenüberstelle, dann bin ich deutlich schneller, deutlich flexibler und dann wird schon einfacher. Aber sicherlich kann man natürlich auch durch Verwaltungsvorschriften, da hast du sicherlich recht, Andreas, mit der provokanten Frage. Ich kann es so ausgestalten, dass dann dieses Nichtvergabeverfahren schon sehr ähnlich wird als die einfachsten Verfahrensarten nach dem Vergaberecht. Es macht aber auch Sinn, weil es ja damit stufenlos ineinander übergehen kann, wenn ich als Vergabestelle mir aussuche, was ich machen möchte. Aber ich habe eben auch viel mehr Möglichkeiten, drunter zu bleiben und es in einem größeren Rahmen zu machen. Denn ich glaube, gerade jetzt, wenn wir die Bundeswehr nehmen, die Millionen, das ist schon eine echte Hausnummer.
Wir reden ja jetzt von Deckung der Bedarfe der Bundeswehr, wenn wir eben von dieser Neuerung sprechen, die jetzt seit kurzem gilt. Gibt es denn bei anderen Vergabestellen oder in anderen Bereichen auch diesen Trend hin zum Direktauftrag? Ist das eine Entwicklung, die man auch anderswo feststellen kann?
Ja, gibt es. In den Ländern tut sich da auch einiges. Auch beim Bund generell tut sich was. Mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten bundesweit, wo man sich auch gegenseitig beäugt, was sich bewährt, was nicht. Die Bundeswehr hat jetzt hier einen Riesenschritt getan. Natürlich jetzt auch durch die politische Situation, die leider weltweit herrscht, aus einer gewissen Zwangslage heraus, um dort wirklich jetzt auch flexibler zu sein. Aber auch in den Ländern tut sich einiges. Also gerade Bayern ist da auch durchaus Vorreiter beim Ausweiten. Und da muss man jetzt einfach mal gucken, wie das angenommen wird, wie es sich entwickelt. Aber man hat schon, glaube ich, erkannt, dass an manchen Stellen es sinnvoll ist, vielleicht etwas weniger Vergaberecht zu wagen, um dadurch schneller und flexibler zu werden. Und man wird jetzt sehen müssen, ob sich's bewährt oder ob vielleicht dann auch gewisse Risiken, die drinstecken, ins Gegenteil umschlagen. Aber im Moment gibt es meines Erachtens schon eine Tendenz dahin, am Direktauftrag jedenfalls zu schrauben. Frage ist nur, wie stark man schraubt.
Du hast natürlich, ich glaube, du hast was ganz Wesentliches gerade gesagt. Zum einen, man muss es wagen, um flexibler zu werden. Da stecken zwei ganz wichtige Dinge drin. Der Direktauftrag ist keine Pflicht. Er ist eine zusätzliche Chance bei Aufträgen, die sich dafür eignen, ein Verfahren sich zu ersparen. Man muss es aber wagen, es ist ungewohnt. Es ist etwas anderes, wie man es bislang gemacht hätte. Und das ist unvertraut. Also das will ich jetzt gar nicht schönreden. Wenn man jetzt ohne Leistungsverzeichnis in meinem Beispiel Unterkunftsgebäude neu beschichten, neu weißeln lässt, dann ist das womöglich mangelanfälliger, weil ich es nicht ausplane, weil ich keine großen Standard-Leistungstextpositionen habe, weil ich hinterher genauer hinsehen muss, weil ich überlegen muss, was ist in diesem Vertrag denn konkret vereinbart, weil ich sag mal, den warmen Mantel der VBB schon gar nicht mehr zwingend habe, wenn ich es nicht im Einzelfall vereinbart habe, sondern erstmal einen ganz normalen privatrechtlichen Bauvertrag. So wie wenn ich als Privatperson zu einem Bauunternehmer gehe, zu einem Maler gehe und sage, ich würde gerne meine Wohnung streichen lassen.
Oder andersrum formuliert, ich glaube, es besteht keine Sorge dahingehend, dass der Direktauftrag irgendwann das Vergaberecht komplett verdrängen wird und wir jede beliebige Leistung einfach nur noch einkaufen wie ein Privater, weil man darf ja dann nicht vergessen, wo kommt das Vergaberecht her? Vergaberecht hat zwei Zwecke: Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für die Vergabestellen und meines Erachtens inzwischen dominant, umso mehr den Wettbewerb zu schützen und zwar europaweit. Und das, was wir mit dem Direktauftrag machen, ist ja bis zum gewissen Grad dann schon eine Einschränkung des Wettbewerbs, weil nicht jedes Unternehmen gleichermaßen die Möglichkeit hat, diese Aufträge zu bekommen. Zwar kann man sich theoretisch in Position bringen, aber es findet kein offener, transparenter Wettkampf der Unternehmen mehr statt. Und deswegen wird das Vergaberecht auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung behalten. Es wird auch weiter existieren. Aber, Roman hat es gerade schön beschrieben, man hat dadurch mehr Wahlmöglichkeiten. Und es gibt eben auch, das würde ich jetzt mal ganz pauschal sagen, Vergabegegenstände, bei denen manchmal das Vergaberecht etwas übers Ziel hinausschießt, wo man sagen muss, da ist ein einfacheres, flexibleres Verfahren für alle Beteiligten wünschenswert. Also auch für die Firmen, die nicht wegen jedem Kleinkram zig Akten ausfüllen wollen, zig Formulare ausfüllen wollen, um am Ende als einer von 20 Bietern doch nichts zu bekommen. Da ist es denen, glaube ich, auch manchmal lieber. Sie werden einfach bei einem von 20 Fällen angefragt, geben das Angebot ab, führen die Leistung aus und schauen dann 19 Mal von der Seite zu, während andere den Auftrag bekommen. Das hat durchaus auch Vorteile für alle. Aber es ist mit Sicherheit nicht die Lösung für alles.
Aber vielleicht ein Weg, um auch weniger Bürokratie an einigen Stellen herbeizuführen, was ja auch die Wirtschaft fordert, was ja auch oftmals diskutiert wird. Vielleicht eine Möglichkeit, um eben auf beiden Seiten, sowohl bei den Vergabestellen, aber auch eben bei den Auftragnehmern, bei den späteren, eine gewisse Erleichterung herbeizuführen. Und das ist irgendwo auch ein Test. Das Vergaberecht wird dadurch ein bisschen eingeschränkt. Und man kann mal eben wagen, vielleicht mal auch ohne Vergabeverfahren Aufträge zu vergeben und schauen, wie das sich so in der Praxis dann darstellt. Also durchaus eine Bewegung, eine Entwicklung, die man ja auch positiv sehen kann.
Vielleicht noch ein Hinweis, weil du es auch gerade angesprochen hast, Thorsten, die europarechtliche Ausprägung des Vergaberechts. Ein Hinweis da an die Vergabestellen, die jetzt geneigt sind, in Direktaufträge zu gehen, bei den Größenordnungen ist umso mehr, wir hatten schon mal eine Folge dazu, das mögliche grenzüberschreitende Interesse von Aufträgen zu beachten. Das heißt, dann muss man einen Direktauftrag womöglich auch vorher bekannt machen, wenn man in einer Größenordnung unterwegs ist oder in einer Region, wo außer deutsche, aber innereuropäische Unternehmen sich am Wettbewerb beteiligen möchten.
Ja, und das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.